Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du unter uns bist durch deinen Heiligen Geist und dass du ja, uns liebst, Herr, dass du gute Pläne, gute Gedanken hast über uns als Gemeinde, aber auch über jeden Einzelnen, der zu uns gehört oder zu jedem Einzelnen auch, der zu deinem Leib überhaupt gehört. Ich danke dir, Herr, für das, was du vorbereitet hast, auch für den heutigen Abend, Herr. Ich bitte dich, dass du mich leitest durch deinen Geist, Herr, dass ich spreche, was dran ist und schweige zu dem, was nicht heute dran ist, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort, dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass es durchdringt, bis es scheidet, sowohl Mark als auch Bein, sowohl Seele als auch Geist, Herr. Das bitte ich dich, Herr, dass du heute Abend das in unseren Herzen offenbar werden lässt, Herr, was von unseren Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen, was ist Seele, aber was ist Geist, was möchtest du sprechen, Herr, was möchtest du, dass wir tun, wozu möchtest du uns senden, wo möchtest du uns heute ermutigen oder auch ermahnen, wo möchtest du uns ausrüsten, Herr, mit der Kraft, mit der Weisheit, die du hast, die du uns gibst, Herr. So danke ich dir, dass du mächtig wirkst unter uns und dass dein Wort mächtig an uns wirkt heute Abend. Amen. Ich habe zum Einstieg eine Frage an die gesamte Runde und die wird durch ein Handheben bejaht und durch ein Verharren der Hände verneint. Diese Frage lautet: Wer möchte glückselig sein? Preis den Herrn. Wir haben sogar eine Übereinstimmung von in etwa 100%. Wir möchten uns dazu, wer hätte es gedacht, tatsächlich die Seligpreisungen zu Beginn anschauen. Spannendes Thema. Wir gehen nachher auf zwei dieser Glückseligpreisungen, kann man auch sagen, gehen wir ein. Matthäus 5 schauen wir uns an. Matthäus 5, Verse 3 bis 12. Ich lese es aus der Elberfelder zu Beginn. Genau, Matthäus 5, Vers 3 heißt es: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das ist die Seligpreisung, man preist den Herrn. Das Gute ist, dass er bei uns ist, dass er mit uns ist. Und wir sehen auch bei manchen Themen, die hier angesprochen sind, die sich im ersten Halbsatz weniger positiv vielleicht anhören, auf den ersten Punkt, wo wir sehen, dass dann doch der Herr wirkt und an uns wirkt, durch uns wirkt. Und ich möchte mit euch gern auf die letzten beiden Seligpreisungen hier eingehen und auch auf etwas, was danach unmittelbar im Kontext geschrieben steht. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass jene überschriebenen Überschriften in der Bibel nicht von Anfang an dort eingegeben waren oder wie, die kamen im Nachgang dazu. Deswegen würde ich gerne den letzten Absatz nochmal mit euch lesen und noch ein paar Verse weiterlesen, was danach steht, dann nochmal ab Vers 11. Ich lese diesmal aus der Schlachter, habe ich mir irgendwie gedacht, jetzt nehme ich es nochmal aus der Schlachter. Und dann lesen wir Matthäus 5 nochmal ab Vers 11 bis Vers 16 jetzt einschließlich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass man es hinauswirft und dass es von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Preist den Herrn. Und wir möchten da uns heute darauf ausrichten, auf dieses Thema davon, das Licht des Evangeliums leuchten zu lassen. Und am Ende kommen wir aber auch nochmal zurück auf die Einleitung von dem Ganzen mit dieser Glückseligpreisung, wo es also auch nochmal um was anderes geht, als nur das Licht zu verbreiten. Und wir möchten uns das anschauen, ich möchte es mit euch anschauen an drei Punkten, an drei Ebenen, sage ich mal, in denen wir das Licht leuchten lassen möchten. Ich lese es tatsächlich aus Matthäus 5 hier so auch raus, wenn jetzt jemand hier ist und er sagt, du kannst es für dich persönlich, diese drei Punkte, die ich jetzt nenne, nicht aus der gelesenen Stelle herauslesen und aufzählen, dann ist das in Ordnung, das ist nur meine theologische Meinung zu diesem Thema. Du kannst aber diese drei Punkte, die wir ansprechen, trotzdem, denke ich, bejahen, ob du sie jetzt aus dieser Stelle liest oder aus anderen, denke ich, kommen wir zusammen. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich mit dieser Stelle an einem Teich saß und darüber las, dass es eigentlich drei Ebenen vorkommen, als Jesus über das Licht spricht. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann im nächsten spricht er über die Stadt auf dem Berg und im letzten spricht er von einem Haus, in dem es leuchtet. Erstmal die ganze Welt, dann eine Stadt, beziehungsweise der Berg, je nachdem, wie man es jetzt deutet. Und dann im letzten ist es ein Haus, in dem ein Leuchter steht. Und auf diese drei Stellen möchte ich, oder diese drei Ebenen möchte ich eingehen, das Licht der Gemeinde leuchten zu lassen in der Welt, weltweit, was unser Auftrag ist, in der weltweiten Gemeinde Gottes. Dann darin, wie es in der Stadt leuchtet, dort, wo wir aus- und eingehen, dort, wo wir zum Arbeiten gehen, in der Stadt, wo du eben wohnst. Und dann aber auch, wie das Licht leuchtet im eigenen Haus, in der eigenen Familie, im eigenen, vielleicht persönlichen Umfeld. Diese drei Ebenen möchte ich mir gerne mit euch anschauen. Die kommen nämlich nachher in anderen Worten Jesu auch nochmal so vor. Einmal, erstens, ihr seid das Licht der Welt. Ich habe vorher schon gesagt, also, dass wir das Licht der Welt sind, das ist natürlich eine generelle Aussage hier auch. Das gilt natürlich auch, wenn wir nachher uns anschauen, wir sind genauso das Licht auch in der Familie, wir sind das Licht in der Stadt und so weiter. Aber ich möchte mir jetzt trotzdem zu Beginn anschauen, was wir dazu tun können, dass das Licht in dieser Welt allgemein, das Licht des Evangeliums, dass es mehr aufleuchtet, dass es den Menschen strahlt. Wir wissen, Jesus hat gesagt, oder es steht in Johannes 3 so rum, dass so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Geht schon in die richtige Richtung hier. Und, Und wenn es hier heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann ist uns klar, dass damit nicht gemeint ist, so sehr hat Gott geliebt, wie sich die Welt entwickelt hat und wie die Menschen in der Welt leben oder was sie so für Werke vorzuweisen haben oder was so in der Welt so geboten ist. Das ist nicht das, was der Herr liebt. Sondern so sehr, muss man eigentlich so rum sagen, hat Gott die Menschen in der Welt geliebt. So sehr liebt er die Menschen, die hier leben. Mal gleichzeitig lesen wir auch 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, das ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und wenn wir das auf der einen Seite lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt und auf der anderen Seite habt nicht liebt die Welt noch, was in der Welt ist, dann ist klar von den Kontexten, einmal bei der Liebe, die gut ist, geht es um die Liebe zu den Menschen. Ja. Aber hier, wo im 1. Johannesbrief heißt, liebt nicht die Welt, geht es nicht darum, dass wir jetzt die Menschen nicht mehr lieben sollen. Ja. Du liest mal den ganzen Johannesbrief, da kommt eine ganz andere Botschaft raus. Sondern es geht darum, dass wir nicht das Weltliche lieben sollen, dass wir nicht lieben sollen, was hier in dieser Welt so geboten ist, an Vergnügungen, Verlockungen, all diesen Blödsinn am Ende vom Tag, weil was wäre denn das für ein Licht, was wir leuchten lassen, wenn wir genauso dunkle Dinge täten wie die Leute in unserem Umfeld? Was soll da dann für ein Licht durch uns leuchten? Und so sollen wir als Leib Christi erkennbar sein, als eben ein leuchtendes Licht. Es fängt an bei dem sicherlich schon, wie wir denken, dass wir nicht denken wie die Leute dieser Welt, dass wir uns erneuern lassen in unserem Wesen durch Verwandlung oder verwandeln lassen in unserem Wesen durch Erneuerung des Sinnes hin zum guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes. Amen, das ist meine Gemeinde, preis den Herrn. Und dann aber auch entsprechend zu handeln, ja. Ist ja schön, wenn du gute Gedanken hast, ja, dann handel auch danach. Ich möchte euch mal Philipper 2 anschauen, Verse 14 bis 16. Eigentlich hätte Vers 14 gereicht, aber ich fand die Verse einfach gut. Ich lese mal die zusammen. Philipper 2, Abvers 14. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Er sagt hier jetzt, tut alles ohne Murren und Bedenken. Boah. An einer anderen Stelle heißt es, habt Frieden mit jedermann, so viel an euch liegt. Aber wir wissen, also vielleicht geht es auch nur mit mir so, dass ich nicht mit allem, nicht mit jedem Umstand zufrieden bin. Versteht ihr, wie ich meine? Also wenn es ja heißt, tut alles ohne Murren und Bedenken, aber ich muss schon zugeben, manche Sachen, die ich hier so mitbekomme in der Welt oder die ich machen muss vom Staat aus oder nicht machen soll, oder da bin ich manches so ein bisschen, was da, also kann ich nicht sagen, bin ich mit allem super zufrieden. So. Also das steht auch nirgendwo, ihr müsst mit allem zufrieden sein, aber es heißt trotzdem, ihr sollt nicht murren. Und da denke ich mir, wenn der Leib Christi jetzt nur dafür bekannt wäre, dass wir uns über das und über das und über das beschweren oder über vielleicht auch sogar nur Lappalien irgendwie uns beschweren, sage ich jetzt einfach nochmal, um kein anderes Wort zu verwenden, dann denke ich, ist das jetzt nicht die ultimative Heilsbotschaft für die Welt. Ja, weil beschweren können sich die Menschen in der Welt auch. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende, auch wenn wir unsere Meinung äußern dürfen und immer wieder auch äußern sollen, denke ich. Vielleicht aber nicht zu jeder Kleinigkeit. Und dann denke ich, wie können wir uns dann aber, das heißt mal ein bisschen spannend, wie können wir uns ins Weltgeschehen dann einmischen, ja, wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag in der Gegend rumlaufe und vielleicht über meine eigene politische Meinung kundtue, die ja vielleicht auch wiederum anders ist als deine, obwohl wir beide Christen sind, das ist ja wieder ein anderes Thema. Sondern was können wir tun, was sollen wir tun? 1. Timotheus 2, ab Vers 1, oft gelesen hier in dieser Gemeinde und es ist immer noch ein gutes Wort. 1. Timotheus 2, ab Vers 1, so ermahne ich nun, tut es nicht nur uns empfehlen, gell? Ermahnen ist nochmal ein bisschen was anderes als empfehlen, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Amen. Ich finde es auch spannend, weil es nicht nur heißt, bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Das heißt, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung. Das nennt man auch Plural oder Mehrzahl. Das heißt also, das ist, und dann sind ja schon vier verschiedene Punkte aufgezählt, wenn er einfach geschrieben hat, betet, aber kommen diese vier Punkte, ne, und auch Danksagungen, ja, preist den Herrn. Ich denke, dass wir da ermutigt sein dürfen, zu bitten, zu danken, zu flehen, Fürbitte zu tun, für unser eigenes Umfeld, für unsere Familie und auch für die Stadt, aber auch für Situationen in der Welt zum Beispiel, weil ich denke mir, komme ich in den nächsten Punkten auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, ich denke mir, für meine Familie kann ich beten, ja, und auch für die Stadt kann ich beten, aber wenn ich will, dass meine Familie mehr von Jesus erfährt, dann kann ich mit denen auch reden. Und wenn ich will, dass die Leute in der Stadt mehr von Jesus erfahren, dann kann ich auch mit den Leuten in der Stadt reden tatsächlich, weil deswegen hat uns der Herr hier auch mit reingestellt. Er hat nicht nur gesagt, hey, super, jeder Christ kriegt seine eigene Wohnung, in der er still und heimlich beten kann, sondern eure Wohnung hat ein Special Feature installiert, das nennt man Haustür, wenn man die öffnet und rausgeht, dann ist man mitten im Evangelisieren, wenn man möchte. Kein Amen dazu, aber ist alles gut, das kommt vielleicht nachher noch, dass wir in manchen Punkten, beten ist immer gut, aber beten ist nicht immer alles, denke ich, also es gibt auch ein Tun irgendwo. Aber wenn es jetzt für mich persönlich zum Beispiel darum geht, wie jetzt sich Menschen im Bundestag verhalten, dann bin ich jetzt nicht aktuell an dem Punkt, dass ich groß mit denen im Gespräch bin. Und deswegen denke ich, da ist dann eher mein Job zu beten aktuell. Ja? Preis den Herrn. Ich möchte beim nächsten Punkt eingehen darauf, das Licht leuchten zu lassen in der Stadt, an dem Ort, wo dich der Herr hingesetzt hat, wo du wohnst vielleicht. Also auch da ist natürlich Gebet eine gute Sache. Am Sonntag hatten Denzel, Elias und ich hatten geredet über, ich weiß nicht mehr genau, wie das Thema war, aber über wann Satanisten im Wald beten oder irgendwie so war die Frage. Und er hatte gemeint, ich treffe die wahrscheinlich deswegen nie, wenn ich im Wald beim Beten bin, weil ich erst morgens irgendwann gehe. Dann war es interessant, in der Nacht drauf bin ich um eins halt aufgewacht und war hellwach. Und dann dachte ich schon so, okay, und dann war so der Eindruck halt irgendwie, okay, gehst halt in den Wald zum Beten, aber ich dachte, meine Gebetszeit habe ich nachher ja eh, also warum soll ich jetzt aufstehen? Und dann war so habe ich gefragt, Herr, für was soll ich beten? Oder wegen was soll ich beten? Und da war so der Eindruck, bete gegen die Finsternis in dieser Stadt. Und dann bin ich rausgegangen, habe meine Gebetsrunde gemacht und habe gegen Finsternis gebetet und preis den Herrn, habe auch keine Satanisten getroffen im Wald. Und war gut, ja. Am nächsten Tag auch zur gleichen Zeit aufgewacht wie immer, der Herr schenkt dann ja Kraft, also lasst euch rufen für sowas. Aber ich denke, also da auch bereit zu sein, willig zu sein, zu beten für die Stadt ist gut, ja. Aber wir möchten noch einen Schritt weiter gehen jetzt. Weil in Markus 16, eine von verschiedenen Stellen, aber Markus 16, da sagt Jesus in Vers 15, ist glaube ich, ja, Vers 15, sagt Jesus nicht nur, betet, dass die Menschen des Evangeliums inne werden oder irgend sowas, sondern er sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Also der eine denkt vielleicht auch, und das finde ich, kann man auch interpretieren, dass es auch in Richtung Mission geht, also in Richtung auch in andere Länder zu gehen und zu verkünden, denke ich, ist gut. Der andere sagt, hey, auch hier in der Stadt schon mal anzufangen, denke ich, ist auch gut. Also beides, denke ich, ist gut. Das Einzige, was ich denke, was man nicht deuten kann, ist, dass wir es gar nicht machen. Also irgendwie, weil der Herr sagt hier schon klar, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sind gefragt, wir sind es, dieses Evangelium verkünden sollen. Und jetzt kann es aber vielleicht auch sein, die meisten kenne ich eigentlich ganz gut, hätte ich sogar gesagt. Und ich weiß, dass auch nicht jeder in dieser Runde, die heute hier sitzen, jetzt ein Vollblut-Evangelist vielleicht ist von seiner, ich sag mal, seiner Berufung oder auch von seinen, wie er denkt, Begabungen. Und du hast vielleicht auch keine tiefe theologische Schulung oder Ausbildung oder Studium hinter dir und fragst dich, ja, wie kannst du dann den Menschen von Jesus erzählen oder wie sollst du das dann machen? Deswegen habe ich ein Beispiel mal genommen aus Matthäus 9, ab Vers 27, wie wir das machen können, auch wenn wir vielleicht keine tiefere theologische Ausbildung haben und uns vielleicht auch nicht als Vollzeit-Evangelisten berufen fühlen, dass wir trotzdem wissen, was kann man machen oder wie geht das? Matthäus 9, Vers 27, als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben, und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten in jener ganzen Gegend bekannt, was er getan hat, oder machten ihn in jener ganzen Gegend bekannt. Ja, danke. Ich habe jetzt mal das Gefühl, dadurch, dass hier nicht steht, dass sie irgendwie, also hier steht jetzt nichts über einen theologischen Werdegang, ich habe sogar die Theorie, dass sie vielleicht gar keine tiefe theologische Schulung genossen haben im Vorfeld. Aber trotzdem gehen sie raus und verkünden etwas. Im Endeffekt können sie einfach das verkünden, was sie erlebt haben mit dem Herrn Jesus. Auch wir können verkünden, was wir mit ihm erlebt haben. Wir können, soweit denke ich, kommen wir auch alle noch, das Evangelium auch zu erklären, weil das müssen sie ja dann schon wissen, was Jesus auch für sie getan hat. Und dann dürfen wir auch wissen, auch wenn wir diese zwei Blinden hier anschauen, die jetzt geheilt wurden, und du vielleicht dann hier sitzt und ich weiß, wie das manchmal ist, jetzt kommt vielleicht die nächste Ausrede im Kopf, so, ah, ja, okay, aber ich bin jetzt nicht blind gewesen und kann wieder sehen oder habe ein anderes so krasses Heilungswunder vielleicht erlebt wie die beiden. Da muss ich schon sagen, zu auch mir persönlich, dass diese beiden erlebt haben, dass sie von der Blindheit geheilt wurden. Das ist eine gute Sache, das ist stark, weil der Herr heilt. Aber jeder Einzelne, der hier im Raum ist und gerettet ist, jeder, der gerettet ist, hat schon mal so viel mehr erlebt als nur ein Heilungswunder, was dir vielleicht 100 Jahre dienlich ist. Jesus sagt es an anderer Stelle, mehr oder weniger, egal wie viele Hände oder Augen du am Ende hast, solange du in den Himmel kommst, das ist entscheidend. Und ich bete auch für Heilung und ich bete auch, dass Heilung geschieht und wir nehmen das von Anspruch. Aber jeder von uns, der Errettung erfahren hat, hat ein größeres Zeugnis als diese zwei Blinden da erstmal, die nur geheilt wurden. Verstehe? Das Amen war taktisch klug. Ja, passt. In 2. Timotheus 2,4 haben wir ja vorher auch Gottes Willen erkannt, wo es heißt, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus will, dass ihn die Menschen kennenlernen. Jesus will, dass sie ihn nicht nur vom Hörensagen irgendwie ja, kennen, sondern dass sie persönlich ihm begegnen. Er will nicht, dass die Leute denken, ah, Jesus war eine historisch gute Person oder war ein Prophet, ja, irgend sowas, sondern dass sie wirklich wissen, wer Jesus ist. Und da gibt es vieles, was die Bibel ganz klar auch dazu sagt. Eine Stelle, die es kurz zusammenfasst, 1. Johannes 5, Vers 20, lese mal aus der Elberfelder, da heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Manche neuere Übersetzungen bringen es noch klarer zum Ausdruck, dass sie einfach sagen, Jesus ist der wahrhaftige Gott. Die Menschen müssen das verstehen. Ja? Wenn die Leute nur sagen, Jesus ist ein netter Typ gewesen, ja, ein netter Typ bringt dich nicht in den Himmel. Jesus ist der wahrhaftige Gott und er ist das ewige Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich prüfe es kurz. Ja, richtig, das ist gut. Preis den Herrn. Die Leute sind schon bereit. Ja. Müssen es nur noch die Leute draußen auch alle wissen. Weißt? Dann Amen, gute Antwort. Ja, das ist richtig. Wir wissen auch als Gerettete im Endeffekt, dass das, was wir vor unserer Errettung erfahren haben, oder wie wir da unterwegs waren, das war vieles, aber das war eigentlich nicht mal Leben, weil Epheser 2, Verse 4, 5 sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Verfehlungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Wo ich sehe, okay, die Leute sollen auch verstehen, Jesus ist nicht einfach nur sowas, so ein Thema, was irgendwie dein Leben irgendwie so ein bisschen mehr Sinn gibt oder so, ja, schön, dann hast du was, wo du dich ein bisschen dran festhalten kannst oder so, sondern er ist auch im Endeffekt mein Leben, er ist das, was mich lebendig macht überhaupt. Ohne Jesus wäre ich voll tot. Es ist einfach so, tot in Übertretungen. Andere Stelle macht Jesus selber es klar, sagt Johannes 8, 34, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Problem ist jetzt, dass jeder Mensch Sünde in seinem Leben hat, jeder Mensch gesündigt hat. Es ist niemand so gerecht, dass er niemals sündigte und nur Gutes täte, Prediger 27. Und das ist Schlimme daran ist dann nicht nur okay, dass die Leute ihr Leben lang in dieser Sünde dann verharren und gebunden sind, sondern das Schlimme, wirklich Schlimme ist ja dann, wenn sie diesen Schritt nicht mehr machen und in Ewigkeit gebunden sind oder in Ewigkeit nicht zum Leben durchdringen. Zerstört werden, ja, in der Hölle, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Gleichzeitig wissen wir, dass niemand sich selber von diesem todsicheren Urteil loskaufen kann. Psalm 49, 8, niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Er muss davon ablassen auf ewig. Oder Markus 8, 37, was kann der Mensch geben, womit er sein Leben auslöse? Es gibt keine gute Tat, keine Spende, nicht mal einen Dauerauftrag. Ja, es gibt nicht mal eine ehrliche Reue einfach von sich selber aus und ein schlechtes Gewissen, wo man sich irgendwie was verdienen kann, sondern es gibt nur einen, der das Lösegeld wirklich erkauft hat, der im Endeffekt sich selbst sein Leben gegeben hat als Lösegeld, und das ist Jesus Christus selbst. Wir wissen, dass Jesus dieses perfekte, dieses schuldfreie, vorbildliche Leben gelebt hat, was wir eigentlich hätten alle leben sollen, aber wo wir es alle nicht geschafft haben. Wir wissen, dass er keine falschen Worte verwendet hat, keinen bösen Gedanken hatte und auch keine Sünde getan hat. In ihm war keine Sünde, er kannte keine Sünde und er tat keine Sünde, ja. Und er ist der Einzige, also der es nicht verdient hat, zu sterben, aber er war es, der am Kreuz starb, für uns stellvertretend, dass wir Vergebung empfangen, dass wir reingemacht sind durch sein Werk am Kreuz. Römer 3, 25 nach einer ein bisschen kommunikativeren Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, lesen wir mal den ersten Teil. Römer 3, 25, ihn, also Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Denn durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und so spricht Jesus zu uns, dass er sagt, wer an mich glaubt, Johannes 6,47, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Oder Joel 3,5 spricht auch zu Biberach zu. Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Im Endeffekt jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir haben das erleben dürfen, Amen, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf, aber wir haben das erleben dürfen, dass wir mit unserem Mund bekannt haben, dass Jesus der Herr ist und im Herzen geglaubt haben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und dass wir gerettet sind. Und das ist ja nicht nur irgendwie ein schönes Erlebnis gewesen, dass ich weiß, ja, an dem und dem Tag irgendwie, da hatte ich mal so intensivere Gebetszeit, sondern es ist eine komplette Transformation von deinem Leben, von deinem Sein, von deinem Wesen. Du hast eine Hoffnung, die du vorher nicht hattest, du hast eine Freude, du hast einen Sinn in deinem Leben und das alles nicht nur begrenzt auf ein paar Jahre, sondern für die Ewigkeit. Ja, mein Vater sagt es so gern, hat es, glaube ich, auch bei seinem evangelistischen Auftritt letzte Woche, da waren es zwar verwendet, die Leute, die reden heute alle von Nachhaltigkeit und versuchen dann irgendwelche Gegenstände ein paar Jahre länger zu gebrauchen. Guck mal, dass dein Leben nachhaltig ist, ey, für die Ewigkeit, das ist Nachhaltigkeit. Amen. Ja, preis den Herrn. Preis den Herrn. Und wenn wir das erlebt haben, wenn wir das für uns ist Realität, ist erlöst zu sein. Hey, dann lasst uns davon erzählen. Vorher in der Begebenheit haben wir gelesen, Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten es in jener ganzen Gegend bekannt. Ähnliche Begebenheit, Markus 7, Vers 36, damals. Er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Aber je mehr es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Das sind zwei Beispiele, bei denen es relativ klar ist. Es gibt noch andere Beispiele in den Evangelien, wo Jesus verboten hat, dass sie darüber reden. Und ich sehe diese Stellen und muss ehrlich sagen, dass die mich herausfordern, weil ich lese von Menschen, die haben während der Evangelien, sie haben Heilung erfahren. Erstmal nur Heilung, in Anführungszeichen nur. Und dann hat Jesus ihnen verboten, davon zu erzählen. Und sie sind trotzdem hingegangen und haben es nicht nur ein, zwei Personen erzählt, sondern der ganzen Gegend verkündigt. Sie haben es überall bekannt gemacht. Leute, die geheilt wurden, denen wurde verboten, es zu erzählen, und sie haben es überall erzählt. Und jetzt sind wir heute Erlöste, Errettete, Menschen, die eine ewige Heilsgewissheit haben, die gerechtfertigt sind durch Jesu Werk am Kreuz. Zu uns sagt Jesus, wir sollen rausgehen und verkündigen, wir haben den Befehl, es zu sagen. Und ich für meinen Teil tue es aber manchmal nicht. Tue es so oft nicht. Versteht ihr? Die einen durften nicht und haben von was erzählt, was gar nicht so krass war. Wir haben was Krasses erlebt, wir haben Erlösung, ewiges Leben, sollen rausgehen und tun es aber nicht immer. Und ich glaube, dass Jesus uns einfach ermutigen möchte, das zu tun, es zu erzählen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, es ist sicherlich nicht die erste Predigt über das Thema rauszugehen, zu erzählen. Aber wer möchte, dass wir da treu drin sind, dass wir es tun, dass wir nicht davon schweigen. Die Apostel haben gesagt, es ist unmöglich, nicht von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört oder was wir erlebt haben. Ja? Und irgendwie für uns, irgendwie manchmal sieht es aus, als wäre es für uns doch möglich. Aber das soll andersrum werden. Es soll sein, dass es dieses Feuer ist, was in uns brennt, dass unsere Zunge einfach davon sprechen muss, was der Herr Gutes getan hat. Und rauszugehen. Wir können nicht entscheiden, wer gerettet wird am Ende vom Tag. Aber es liegt in unserer Hand, wer hat die Möglichkeit, überhaupt das zu erfahren, den Weg zur Rettung. Ja? Wir retten nicht die Menschen. Die Menschen werden gerettet, wenn sie an Jesus glauben, aber wir erfahren es, ja? Wie sollen sie erfahren? Und du Prediger und so, da gibt es dann diese Stelle. Deswegen lass uns diese Prediger sein, die das Wort Gottes zu den Menschen bringen. Das so zum Hauptpunkt, im Evangelium verbreiten in der Stadt, es zu leuchten zu lassen in der Stadt. Ich möchte auf den letzten Punkt auch noch kurz eingehen. Ich habe gesagt, okay, es ist gut, um des Evangeliums willen für verschiedene Dinge auch in dieser Welt zu beten, auch Dinge, die vielleicht nicht in unserem direkten Einflussbereich liegen, deswegen beten wir ja auch. Dann aber das Evangelium ganz praktisch auch zu verkündigen, nicht nur zu beten, sondern zu beten und dann rauszugehen in die Stadt. Aber im letzten Punkt, mit diesem Beispiel, dass man den Leuchter stellt man im Haus so auf, dass es dem Haus, den Leuten im Haus leuchtet, dass wir das Evangelium auch leuchten lassen in unserem ganz persönlichen Umfeld. Also in der eigenen Familie. Ich beziehe es vielleicht auch auf Freunde, auf Arbeitskollegen, auf Leute, mit denen du täglich zu tun hast. An einer anderen Stelle sagt nämlich Jesus zu einem Befreiten, und das finde ich krass, da ist ein Befreiter, der möchte dann bei Jesus sein. Und ich denke mir so, das ist doch super, bei Jesus sein, das ist ein guter Wunsch. Und dann heißt es aber, Jesus gestattete es ihm nicht, Markus 5, Vers 18, 19. Jesus gestattete es ihm nicht, sondern sagte zu ihm, gehe heim in dein Haus, zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie groß es der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Wirklich das, was Jesus getan hat, auch ganz konkret in sein eigenes Haus mit reinzunehmen, in sein Umfeld. Ich denke, dass da ein großer Punkt auch ist, weil es wahrscheinlich oft Leute sind, mit denen wir viel Zeit verbringen, die viel von uns mitbekommen, beispielsweise auf der Arbeit. Da denke ich, ist es ein ganz klarer Schritt, klar, diesen Wandel zu leben, der auf Jesus verweist. Bringt ja auch nichts, wenn ich den ganzen Tag im Büro, keine Ahnung, nur rumsitze und läster und dann in der Mittagspause verkündige ich jetzt das Evangelium. Ja, dann passt es ja auch irgendwie nicht zusammen, oder? Also der Wandel muss passen, die Leute sollen ja die guten Werke von uns sehen und den Vater im Himmel preisen. Kommt beides zusammen, ja, weil wenn ich nur einen guten Wandel lebe, dann ist es gut, vielleicht für den Umsatz und für das Geschäftsklima, aber immer wieder auch zu gucken, wo ist eine Möglichkeit, auch im Gespräch einfach vom Herrn zu erzählen, was hat der Herr Großes an mir getan. Und da möchte ich zwei Beispiele mal mitgeben, zwei kleinere Beispiele, wo ich in letzter Zeit erlebt habe, so im persönlichen, meinem persönlichen Umfeld das zu erleben, auf Jesus zu verweisen, auf eine relativ einfache Weise. Das eine im Geschäft und das eine bei uns in der Nachbarschaft. Unterschiedliche Reaktionen erlebt, ja. Und zwar eins im Geschäft, das war eigentlich relativ, ich nenne sowas passive Evangelisation, also es ist nicht hundertprozentig passiv, wenn man es genau nennt, aber ich war mit meinem Bereichsleiter unterwegs, also kann man jetzt erklären, der ist halt über mir und der ist mit mir zu Kunden gefahren. Genau, und weil ich ja ein großes Auto aktuell vom Geschäft habe, bin ich gefahren und wie ist es logischerweise, wenn ich fahre, läuft meine Musik. Mussten schon viele Arbeitskollegen spüren. Auch ein Moslem hat mal gesagt, du und deine Kirchenmusik. Ich sage, ja, soll jemand anders fahren? Also, wenn ich fahre, läuft meine Musik. Das ist so. Also. Und dann lief Feiert Jesus eben bei uns im Auto und der Bereichsleiter saß neben mir. So weit ist es noch nicht, aber dann kam so, groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Ne? Das kam. Und so ähnlich wie ich gerade gemacht habe, hat dann dieser Bereichsleiter auf einmal so angefangen, so mitzuwippen oder wie die jungen Leute sagen, zu viben, auch wenn ich genau verstehe, was das heißt. Aber dass er dann auf einmal so mitgemacht hat, dann habe ich es lauter gemacht und haben wir einfach Feiert Jesus gehört, weil er fand es halt irgendwie von der Melodie irgendwie cool und so und hat gesagt, ja, das sind ja auch irgendwie gute Texte. Okay. Er ist noch nicht gläubig, aber ich soll dieses Jahr noch 40 Termine oder so mit dem zusammen machen, also von dem her gibt es noch ein paar Fahrten. Preist den Herrn. Aber ich bin ganz ehrlich, und das möchte ich auch euch sagen, weil ich öfters mal so immer so die Rosinchen rausgepickt habe, so wo ich sage, ah, da habe ich positive Erfahrungen gemacht, wenn ich so mein Christsein einigermaßen offen gelebt habe. Aber es wird nicht immer so sein. Es wird nicht immer so sein, wenn du Jesus feierst, dass die Leute mitwippen und sagen, ja, lauter, lauter. Wird nicht immer so sein. Wir hatten mal darüber geredet, ich weiß nicht, ob ich es in der Predigt auch schon mal erzählt hatte. Das andere Beispiel ist, da habe ich mir nämlich gar nicht so viel Gedanken eigentlich gemacht, dass ich bei mir in der Wohnung hatte ich wieder mein leuchtendes Kreuz ans Fenster gehängt. Das hatte ich in der alten Wohnung, hatte ich sogar zwei davon, weil das war ganz praktisch. Haben auch ein paar Leute gesehen und dann haben Gäste immer gewusst, wo ich wohne. Das ist auch einfach dafür auch schon gut, ne? Und einfach so dieses leuchtende Kreuz am Fenster, weil ich dachte auch so, hey, ich wohne eigentlich an so einer Hauptstraße, ist eigentlich voll praktisch, vor allem wegen der Rush-Hour morgens und so, da fahren schon viele Autos vorbei. Und dann logischerweise haben es meine Nachbarn auch, oder unsere Nachbarn haben es dann auch gesehen. Und ein Nachbar hat sich vor ein paar Wochen dann ja, erstmal relativ diplomatisch geäußert und gemeint, ob ich dieses Licht oder dieses Kreuz, ob ich das bitte ausschalten könnte. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wieso? Also wir können gerne darüber reden, ob es irgendwas gibt, was er da vielleicht Negatives erfahren hat mit anderen Christen oder was. Aber hat er gesagt, nee, er will einfach nicht in einem Haus wohnen, wo er auf weite Distanz das ersichtlich ist, dass da christliche Symbole sind. Also wo du denkst, okay, als hätte ich hier jetzt irgendwas politisch Grenzwertiges oder so hingehängt. Aber gut, habe ich gesagt, ja, unterm Strich habe ich gesagt, nee, okay, ich würde es halt in meiner Wohnung, mein Kreuz gern hängen lassen, weil es mir wichtig ist, so, weil Jesus, ja, was er am Kreuz getan hat, für mich einfach wichtig ist. Und dann hat er gesagt, du, und dann Kreuz, und hat dann mehr oder weniger so den Kontakt abgebrochen. Okay, jetzt letzte Woche war es, glaube ich, da habe ich mein Mofa geholt, und dann hat meine Vermieterin oder eine von unseren Vermieterinnen hat mich angesprochen und mich auch nochmals gebeten, ob ich das Kreuz ausmachen kann, weil mehrere Nachbarn in der Straße inzwischen sich dazu geäußert haben, gefragt haben, ja, ist da jetzt eine Sekte drin und so. Kurz gesagt, für das alles jetzt dazu, das muss ich nochmal abklären, wann, aber das ist... Das will ich jetzt nicht kommentieren, da gibt es jetzt verschiedene Deutungen. Also alles führt jetzt dazu, dass ich ein Gespräch mit meinen Vermietern haben darf und das Heil Gottes also offenbart werden darf. Aber trotzdem denke ich da so, habe ich da schon im kleinen Rahmen so gemerkt, auch nur so ein Kreuz ist Leuten ein Anstoß, kann Leuten ein Ärgernis sein. Weil du merkst halt, hey, okay, da ist halt, ich nehme jetzt mal ein ganz neutrales Beispiel, da ist halt nicht irgendwie so ein Weihnachtsmann am Fenster, der leuchtet, sondern dieses Kreuz, da ist halt eine Kraft drin. Also in dem, was Jesus am Kreuz getan hat, sagen wir es mal so rum. Das ist halt nicht neu, ist halt für dein Leben nicht neutral, ob Jesus jetzt am Kreuz hing oder nicht, weil, versteht ihr, also da passiert was in den Menschen, und ob sie es selber merken oder nicht, ist da natürlich auch der Feind, dem es nicht gefällt, wenn aufs Kreuz verwiesen wird. Und so möchte ich mit euch nämlich noch eine Begebenheit anschauen, wo Jesus spricht und dieser Dreiklang meiner Meinung nach wieder kommt von der Welt und der Stadt und dem eigenen Haus und was und unserem Stand zu Jesus in diesen drei Punkten. Möchte ich mit euch anschauen, Matthäus 10, Verse 21 bis 23. Es wird ein Bruder den anderen zum Tod ausliefern und ein Vater sein Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Ich fand das interessant, dass hier eigentlich wirklich, es kommen die Brüder und der Vater vor, also das eigene Haus. Es kommt vor, jedermann wird euch hassen, also die ganze Welt. Und es kommt vor, dass wir in der einen Stadt verfolgt werden und vielleicht in die andere müssen. Also auch das in der Stadt, wie vorhin. Jetzt haben wir gesehen, okay, in der Welt, in der Stadt, im eigenen Haus das Licht leuchten zu lassen. Und jetzt sehen wir hier in der Welt, in der Stadt, im eigenen Haus verfolgt und gehasst werden zu können. Und das finde ich krass. Gleichzeitig aber, ja, erfahren, denke ich, verschiedene das in einzelnen Punkten sogar schon. Und es ist, was das, also gerade im Neuen Testament, es gibt so viele Stellen, wo das drinsteht im Endeffekt, dass wir verfolgt werden, dass wir gehasst werden. 1. Johannes 3,13 sagt, wundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasst. Und ich muss zugeben, dass ich manchmal an dem Punkt einfach schon war, wo ich dachte, hey, ich wundere mich fast, dass mich die Welt nicht hasst. Versteht ihr? Also weil ich frage mich so manchmal, ist mein Wandel eigentlich zu neutral oder warum? Es geht jetzt nicht darum, ich bin nicht scharf auf Hass, nicht falsch verstehen. Wir trachten nicht nach Verfolgung, wir sagen nicht, ja, Verfolgung soll kommen. Nein, wir sind gegen Verfolgung im Endeffekt, wir wollen, dass das Wort Gottes gut flutscht und läuft, ja. Aber unterm Strich verheißt uns die Bibel, dass Verfolgung oder dass auch allein schon der Hass, dass das kommt. Wer was anderes sagt, der hat die Bibel nicht gelesen. Es gibt auch diesen Vers, 2. Timotheus 3, da heißt es, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus. Da wäre jetzt meine Frage, wer will alles gottesfürchtig leben in Christus Jesus? Amen, wieder vollkommene Zustimmung. Aber es ist krass, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden oder die müssen Verfolgung erleiden, je nach Übersetzung. Das finde ich krass. Das ist uns sozusagen verheißen. Ich sage das nicht, um uns, also weder um jetzt Verfolgung anzupreisen, wir wollen nicht verfolgt werden, es ist einfach nicht, auch nicht Gottes Wille, dass wir verfolgt werden, aber es wird geschehen. Und ich sage es aber deswegen, um uns zu ermutigen, auch wenn wir die Apostelgeschichte zum Beispiel lesen, Apostelgeschichte 4 und Apostelgeschichte 13, Wir hatten letzte Woche über den Heiligen Geist gesprochen, der ausgegossen wurde. Und interessant ist, dass der Heilige Geist nochmals ausgegossen wurde auf die Apostel. So ein Refill oder ich weiß nicht, wie man es so nennt oder Overfill oder keine Ahnung was. Und in Apostelgeschichte 4, wo sie verfolgt wurden, in Apostelgeschichte 13, wo eine Verfolgung war, da kommt der Heilige Geist ihnen nochmal zusätzlich zur Stärkung. Wo ich denke, hey, wir brauchen keine Angst haben vor dem, was da kommt. Und wir kriegen ja manche Entwicklungen mit und wie immer mehr so man da um der Toleranz willen intolerant gegenüber Jesus wird. Aber es braucht uns keine Angst machen, weil der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Und so denke ich, ist es ein Riesenprivileg auch, dass wir für Jesus unterwegs sein dürfen, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt, aber es ist auch eine große Verantwortung. Ja. Weil wenn wir es nicht machen, von Jesus zu erzählen, dann wird es niemand machen. Deswegen heute diese 3 bzw. 4 Punkte waren es eigentlich, das Licht des Evangeliums leuchten zu lassen in der Welt, in der Stadt, im eigenen Haus, im Sinne von zu beten, beten ist wichtig, aber dann auch weiterzugehen, rauszugehen, zu verkündigen, unser Christsein an sich auch transparent zu leben, mit Menschen über den Herrn zu reden und dann mutig und stark zu sein im Endeffekt, auch wenn, oder womöglich gerade dann, wenn die Welt uns hasst, wenn die Welt uns nicht in die Arme läuft und sagt, super, dass da ein Kreuz hängt oder super, dass du diese Musik hörst, sondern wo sie anders reagieren. Wohl wissend aber, dass wir einen großen Lohn im Himmel haben, aber vor allem, finde ich gar nicht so, das Entscheidende ist jetzt unser Lohn im Himmel, sondern wen treffen wir nachher alles wieder? Versteht ihr, wie ich meine? Mit dem Arbeitskollegen, mit dem durfte ich auch ein paar Mal über den Herrn reden und der hat es vielleicht nicht gefeiert, aber irgendwann hat er wohl dann doch, versteht ihr, das zu wissen, so okay, das ist halt was für die Ewigkeit prägt, wenn wir diese Botschaft verbreiten. Und ich danke dir, Jesus, dass du es bist, der uns gerettet hat, dass du es aber auch bist, der uns berufen hat, der uns ausgesandt hat. Ja, und ich sehe mein eigenes Leben und wahrscheinlich der eine oder andere von meinen Geschwistern sieht auch sein Leben und wo wir merken, boah, irgendwie der Eifer und der Mut und die Tatsache, ja, ich meine, diese Dringlichkeit zu haben, dein Reich zu verbreiten oder deine Botschaft rauszutragen, die ist bei uns eigentlich sehr lasch im Vergleich dazu, was du uns eigentlich aufträgst und im Vergleich zu dem Heil, was sich darin offenbart. Aber ich danke dir, Jesus, dass du nicht hier bist, um uns zu verdammen oder was, weil es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, aber du bist hier, um uns zu ermutigen, um uns zuzusprechen, dass wir befähigt sind, durch deinen Geist zu gehen. Du bist es, der uns Freimut schenkt, uns mit Freimut erfüllt. Du bist es, der uns Kraft gibt, Dinge zu tun und auch zu sehen, wie du Kraftwirkungen schenkst durch uns. Und du bist es, der unseren Mund füllt mit Worten, die Herzen erreichen. Ich danke dir, dass wir nicht ausgeklügelte Dinge sprechen müssen, die wir uns überlegt haben, sondern dass dein Heiliger Geist genau weiß, was zu reden ist. Ich danke dir, Herr, dass wo wir treu sind und rausgehen, wo wir treu sind und auch in unserem Umfeld von dir erzählen, da bist du, ich sag mal, umso treuer, dass du wirkst durch uns und bis hin auch zu dem Punkt und auch darüber hinaus, wo Menschen uns ablehnen, wo Menschen uns hassen, uns verfolgen, sonst wir auf uns einwirken möchten, danke ich, Herr, dass du es bist, der uns behütet, der uns beschützt und ja, dass wir wissen, Herr, dieses Werk oder dieses Wort, was wir verbreiten, es ist nicht von Menschen, dass es untergehen könnte, sondern es ist von Gott, dass niemand aufhalten kann. Dafür danke ich dir, Jesus, dass du auch in dieser deiner Liebe an uns in Biberach und in den umliegenden Gegenden, wo wir wohnen, dass du wirkst und dass es einen Unterschied machen wird, was wir mit dir zusammen ja, tun dürfen, wo wir dein Wort verbreiten dürfen. Amen. Amen. Was denn, Herrn?